Ja, Roger, die erste Frage zum Buch Prediger. Wenn ich es richtig verstanden habe, so schrieb Salomo das Buch Prediger in einer Zeit, als er sich vom Herrn entfernt hatte. Trifft diese Feststellung auch auf andere Autoren und ihre Bücher in der Bibel zu?
Danke für die Frage. Es liegt ein kleines Missverständnis vor. Salomo hat dieses Buch nicht geschrieben in einer Zeit, als er sich von Gott entfernt hatte, sondern nach einer Zeit, in der er sich von Gott entfernt hatte. Er war als junger Mann ein treuer Mann Gottes, aber hat sich aus verschiedenen Gründen ganz weit von Gott entfernt. Und in dieser Zeit hat er versucht, Befriedigung und innere Ruhe im Leben durch andere Mittel zu bekommen. Und er hat alles Mögliche ausprobiert und musste schließlich sagen, es hat alles gar nichts gebracht. Aber am Ende seines Lebens hat er durch Gottes Gnade eine Umkehr erlebt. Und dann hat er das Buch Prediger geschrieben. Und er hat das, was er eben durch seine Umkehr erfahren und erkannt hat, das hat er dem Volk Israel gelehrt. Darum steht es dann in Kapitel 12 des Buches Prediger, und zwar Vers 9. Und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Also er hat gelehrt, und diese Lehre, diese mündliche Lehre gegenüber dem Volk Israel hat er dann als Buch verfasst. Und gibt es noch mehr solche Beispiele? Ja, zum Beispiel Petrus. Petrus hat in der Nacht, als der Herr überliefert wurde, seinen Herrn völlig verleugnet. Er hat geschworen, dass er diesen Mann absolut nicht kenne. Aber das hat dann zu einem inneren Zusammenbruch bei ihm geführt und zu einer völligen Umkehr. Und der Herr hat ihn wiederhergestellt. Und dieser Petrus ist der Mann, der den ersten und den zweiten Petrusbrief im Neuen Testament geschrieben hat. Aber lange Jahre, nachdem er schon längst wieder völlig wiederhergestellt war, und bei Salomo auch nach seiner Wiederherstellung, hat er das Buch geschrieben.
Ja, die nächste Frage. Wie könnte man jemandem erklären, dass die drei Bücher, Prediger, Sprüche, Hohelied, miteinander verknüpft sind?
Eigentlich ganz einfach. Man muss feststellen, es gibt drei Bücher, die Salomo geschrieben hat in der Bibel. Nämlich das Hohelied in seiner jüngeren Zeit, als er mit Sulamit verheiratet war. Das ist das Thema von dem Hohelied. Und dann hat er das Buch der Sprüche geschrieben und später das Buch Prediger. Also der gleiche Autor. Und wenn man die Bücher miteinander vergleicht, sieht man, sie sind so unterschiedlich. Und dann sieht man aber, zwischen den Büchern gibt es ganz interessante Zusammenhänge. Und darum haben wir im Verlauf des Studiums des Predigers hier gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen drei Büchern und der Dreiteiligkeit der Stiftshütte, Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes. Und die Reihenfolge der Bücher versinnbildlich auch ein geistliches Wachstum. Und so ist es eigentlich ganz natürlich, diese Zusammenhänge zu sehen, dass hier eine Trilogie vorliegt. Das heißt also eine Dreiheit, die zusammengehört.
Jetzt haben wir hier eine Frage zum Tod. Wenn Salomo über den Tod spricht, scheint es, als gäbe es kein Leben nach dem Tod. Zum Beispiel, der Mensch hat dem Vieh nichts voraus und im Totenreich gibt es kein Wirken, kein Planen. Salomo ist verzweifelt, wenn er sieht, dass der Gottlose in Ruhe stirbt. Wieso ist die Erkenntnis des Lebens nach dem Tod so verschwommen und im Allgemeinen im Alten Testament mehrheitlich verborgen?
Ja, also dem ist ja so, dass in Prediger 3 steht, in Vers 19, denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie ein und dasselbe Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle, und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Nun ist es wichtig zu bedenken, Salomo beschreibt ja eben die Zeit, in der er weit weg war von Gott. Und da hat er die Welt nur noch so gesehen, wie der Mensch ohne Gott das Leben sieht. Und keiner von uns war so zwischenzeitlich im Jenseits und hat gesehen, was nach dem Tod kommt. Sondern was wir sehen und erfahren, ist das, was im Diesseits ist. Und da ist es tatsächlich so, ein Geschick für Menschen und Tiere. Beide leben und dann sterben sie. Und es gibt einen Verwesungsprozess, sie gehen zurück, Tiere und Menschen, zum Staub der Erde. Das ist so. Also er beschreibt das, was er beobachtet hatte. Und er sagt dann auch in Kapitel 9, und zwar in Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Sie wissen gar nichts. Jetzt könnte man denken, das sei das Letzte, die letzte Weisheit im Prediger. Nein, in diesem selben Buch schreibt Salomo in Kapitel 12, Vers 7, über den Tod des Menschen, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Also da macht er klar, das, was wir nicht sehen können, das wusste er aber. Und man muss also unterscheiden, in der Zeit, in der er ohne den Herrn lebte und wo Gottes Wort nicht mehr sein Maßstab war, da sah er alles so pessimistisch. Aber das Buch Prediger bleibt eben nicht bei dem stehen, sondern zeigt, durch eine Umkehr kann der Mensch wieder Licht bekommen aus dem Himmel. Und da ist bekannt, dass das Leben weitergeht. Der Geist des Menschen kehrt zu Gott zurück und er weiß sogar, dass es eine Abrechnung gibt im Jenseits. Und das steht in Kapitel 12, Vers 14, im letzten Vers. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also, er meinte in seiner Gottferne, es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt und es gibt keine letzte Abrechnung. Aber als er dann umgekehrt war, bekam er wieder den vollen biblischen Blick und darum kann er da berichten, es gibt eine Endabrechnung für alle Menschen nach dem Tod. Und zur allgemeinen Frage, also jenseits im Alten Testament, es ist noch Folgendes zu beachten. Sehr oft wird im Alten Testament über das Totenreich gesprochen. Das hebräische Wort heißt Sheol. Und nun ganz wichtig, das Wort Sheol heißt an vielen Stellen das Grab. Aber an anderen Stellen meint es das Jenseits. Und da muss man also von Stelle zu Stelle unterscheiden. Und das ist ganz wichtig, denn im Tod sind wir Menschen zweigeteilt. Der Körper geht in den diesseitigen Sheol, ins Grab. Aber Seele und Geist geht in den jenseitigen Sheol. Für die Gläubigen das Paradies. Und für die Ungläubigen ist es der Ort der Qual, das Gefängnis, wie Petrus sagt, 1. Petrus 3, wo man wartet auf das allerletzte Gericht und dann den Feuersee. Also diese Zweiteilung ist eben wichtig, weil ein Teil von unserem Menschsein bleibt im Diesseits nach dem Tod und der andere Teil geht ins Jenseits. Der diesseitige Teil ist ohne Bewusstsein. die toten Körper im Grab, da ist es wirklich so, die Toten wissen gar nichts. Und Psalm 6, Vers 5, Psalm 88, Vers 10, solche Stellen sagen, im Totenreich gibt es kein Lob Gottes mehr. Ja, im Grab, auf dem Friedhof ist es still, ruhig. Aber im Jenseits, dort gibt es Bewusstsein. Und dort gibt es für die Erlösten Glückseligkeit und für die Unerlösten gibt es furchtbares Leiden. Und der Herr Jesus erzählt ja die Geschichte in Lukas 16 und spricht dort über den reichen Mann, der an den Ort der Qual kommt und den armen Lazarus, der in den Schoß Abrahams geht. Und der Schoß Abrahams, das ist ein Ausdruck, der im alten Judentum schon üblich war, um das Paradies zu bezeichnen. Und das macht klar, also mit dem Alten Testament war im Judentum ganz klar, dass es weitergeht nach dem Tod und dass es Bewusstsein gibt nach dem Tod und dass es eben den Warteort der Qual gibt, das Gefängnis auf das letzte Gericht hin und dass es das glückselige Paradies gibt. Und noch etwas Wichtiges, wenn man zum Beispiel 1. Mose liest, das umfasst ja schon Jahrtausende zeitlich und da liest man ja kaum etwas über was genau sein wird nach dem Tod und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass die Gläubigen dieser Zeit das noch nicht wussten. Gott hat eben viele Dinge schon Adam gegenüber, also in der Frühzeit, offenbart, was noch nicht aufgeschrieben wurde. Und das erklärt zum Beispiel auch im Buch Hiob, warum Hiob und seine vier Freunde so viele Dinge wissen über Gott. Und auch über das Jenseits, obwohl es zu ihrer Zeit noch keine Bibel gab. Denn Mose hat ja erst später die ersten Bücher der Bibel geschrieben. Und trotzdem wussten sie das. Warum? Weil Gott es offenbart hatte, aber es war noch nicht Teil der Heiligen Schrift. Und so wurde das nach und nach in der Schrift niedergelegt. Und wir haben durch das ganze Alte Testament so verschiedene Stellen, die uns eben Auskunft geben, auch über das Leben oder das Existieren nach dem Tod.
Vielen Dank. Dann eine Frage ging ein, als David träge wurde zum Kampf, kam es zum Fall mit Bathseba durch das Auge. Gab es bei Salomo auch einen Ausgangspunkt oder eine Charakterschwäche, die ihm zum Abfall führte?
Danke. In 5. Mose 17 hat Mose in seinen Abschiedsreden Jahrhunderte vor Salomo Anweisungen gegeben für die Zeit, wenn es einmal Könige geben sollte in Israel. Und er sagt in 5. Mose 17, Vers 14, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es besitzt und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. So sollst du nur den König über dich setzen und so weiter. Das ist das sogenannte Königsgesetz in der Tora. Da wurde also Jahrhunderte im Voraus geklärt, wenn es zum Königtum kommt, wie das genau gehen soll. Und da wird unter anderem gesagt, in Vers 18, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Und dann Vers 19, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Jeden Tag Bibel lesen. Aber Salomo interessierte sich mehr und mehr für andere Dinge. Und da ging das Wort Gottes in den Hintergrund. Und so ist es auch für einen Christen, wenn er meint, es gehe das Christenleben ohne tägliche Bibellese, dann ist man wirklich im Irrtum. Das braucht man, sonst entfernt man sich automatisch mehr und mehr vom Herrn. So wie man täglich essen muss für den Körper, so muss man eben grundsätzlich täglich im Wort Gottes sich verwurzeln und ernähren. Und dann wird weiter gesagt in diesem Abschnitt, 5. Mose 18, Vers 16, 5. Mose 17, Vers 16, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich viele Pferde anzuschaffen. Aber genau das hat Salomo gemacht. Er hat ganz viele von den besten Pferden aus Ägypten kommen lassen. Und das war natürlich eine Selbstbestätigung. Denn gute Pferde aus Ägypten, das war eine wichtige Basis für eine gute Armee. Und das bedeutet, ich vertraue auf die Armee mehr als auf den Herrn. Und weiter wird gesagt in Vers 17, er soll die Frauen nicht mehren. Übrigens die Übersetzung, er soll nicht viele Frauen haben, ist nicht korrekt. Wörtlich steht im Hebräischen, er soll die Frauen nicht mehren. Und wir haben in der Schule gelernt, es gibt in der Grammatik Einzahl und Mehrzahl, Singular und Plural. Singular bezeichnet Dinge, die einmal vorkommen. Und Plural bedeutet Dinge, die zwei und mehr vorkommen. Und wenn man die Frauen mehrt, dann hat man eben mehr als eine. Und er hatte zuerst die Sulamit, und dann liest man in 1. Könige 3, wie er begann, eben so berühmte Frauen aus Königshäusern rund um Israel zu heiraten. Und da merken wir, da kam der Hochmut in sein Leben. Er wollte quasi ein orientalischer Herrscher sein, so wie die Heiden rundherum, die eben viele Frauen hatten. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Gemeinschaft mit dem Herrn verloren ging. Und dann wird auch gesagt in Vers 17, und Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Da steht nicht, soll er nicht mehren. Ja, vor den Pferden steht auch nicht, er soll sie nicht mehren, sondern soll sie nicht sehr mehren. Also er sollte schon einige Pferde haben, aber nicht so viele, wie er das dann gemacht hat. Und er sollte schon Silber und Gold als König haben, aber nicht so mehren, wie er das gemacht hat. Und dieser übermäßige Luxus hat ihn auch vom Herrn weggeführt. Und da kann man ganz einfach die Übertragungen machen für uns.
Eine ähnliche Frage. Hat Salomo durch Hochmut seine Abhängigkeit und Gemeinschaft zu Gott verloren? Im Gegensatz zu Daniel wirkt Salomos Aufsatz eher distanziert von Gott. Und wie kann ein Christ sich von Gott entfremden?
Also das geht eigentlich in das gleiche Thema hinein, das wir gerade eben hatten. Also es ist schon so, dass eben Hochmut eine Rolle spielte. Und Salomo selber hat in den Sprüchen geschrieben, Hochmut kommt vor dem Fall. Und so kam es bei ihm zum Fall. Aber es ist nicht das Einzige. Wir haben verschiedene andere Punkte bereits jetzt genannt, muss ich nicht mehr repetieren. Und so hat er sich entfernt. Und nun, wenn der Fragesteller sagt, in Prediger haben wir den Eindruck, er sei so distanziert. Nun, das hängt damit zusammen, dass er ja beschreibt, wie er die Dinge gesehen hat, damals in seiner Gottferne. Und das hat er alles in der Distanz eben gesehen und beobachtet. Und diese Beobachtung beschreibt er. Und darum wirkt das Buch, das er aber in der Zeit, in der er bereits wieder zurückkam, schrieb, so wirkt, distanziert wirkt. Aber er kam wirklich zurück. Und was man aber nicht sagen kann, ist, dass er diese Herzensnähe hatte zum Herrn, wie sein Vater David. Wenn man die Psalmen liest, dann sieht man, wie David, der ja auch in seinem Leben schwer gefallen war, er hatte eine große und tiefe Nähe zum Herrn vorher, aber er erlebte auch nach seinem Fall eine so radikale Umkehr und einen so echten Zerbruch, dass er eben diese Nähe und Vertrautheit des Herrn für sich persönlich wieder gefunden hat. Aber es ist doch so, wenn man die Geschichte Davids liest, David vor seinem Fall mit Bathseba ist nicht der gleiche David wie nachher, nach dem Fall mit Bathseba. Es bleibt ein Unterschied. Und das ist schon eine große Warnung, man kann nicht mit der Gnade Gottes spielen. Es gibt bei echter radikaler Umkehr, gibt es Vergebung, aber es waren doch Folgen da, die ihn geprägt haben. Und er hatte auch nicht mehr deswegen die innere Freiheit, anderen so entgegenzutreten, wegen Sünde wie vorher, weil er sich immer sagen musste, ja, was sagst du? Du bist ja nicht besser. Und das hat ihm von dieser moralischen Kraft, um gegen das Böse aufzutreten, hat ihm das geschwächt. Und das sieht man, doch einen in gewisser Hinsicht gebrochenen David. Auch wenn er die Gemeinschaft mit dem Herrn wirklich wieder zurückfand, wie man auch in den letzten Worten von David unschwer erkennen kann, zum Beispiel in 2. Samuel am Schluss.
Du hast von Umkehr gesprochen. Hier ist eine Frage, woran kann man in 2. Chronik erkennen, dass Salomo wirklich Buße tut und wahrhaftig umkehrt?
Nirgends. In 2. Samuel steht das gar, 2. Chroniker steht das gar nicht. Der Fall von Salomo wird beschrieben in 1. Könige 11. Aber in dem parallelen Bericht über das Leben von Salomo in 2. Chroniker wird dieser Abfall nicht beschrieben. Und folglich auch nicht seine Umkehr. Und ich habe bereits erklärt, die Bücher der Könige, die betonen mehr die Verantwortung des Menschen. Und die Bücher der Chroniker mehr die Gnade Gottes. Und das ist der Grund, warum in Könige der Fall Salomos beschrieben wird, während in Chroniker er gar nicht erwähnt wird. Das ist die Gnade, die vergeben hat, die dadurch zum Ausdruck kommt. Und wo sieht man, dass es eine Umkehr gegeben hat? Nun, in 2. Samuel 7, wo Gott David sagt, dass sein Sohn ihm folgen wird auf den Thron, dass er den Tempel bauen wird, nämlich den Salomo-Tempel, und Gott sagt, wenn er aber ungehorsam wird, dann werde ich ihn züchtigen. Was ja auch geschehen ist mit Salomo, wenn man 1. Könige 11 liest. Und dann sagt Gott weiter, und ich werde meine Güte nicht von ihm weichen lassen, so wie ich sie früher von Saul habe weichen lassen. Bei Saul sieht man, der Mann hat keine Umkehr mehr erlebt am Ende seines Lebens. Und er hatte auch im Leben davor nie eine persönliche Beziehung zu Gott. Darum sagt er immer zu Samuel, dein Gott, dein Gott. Er konnte nicht sagen, mein Gott. Er hatte keine Umkehr erlebt, aber Gott sagt, bei Salomo wird es so sein, dass die Güte Gottes nicht von ihm weichen wird. Und das ist schon ein Hinweis auf diese Wiederherstellung nach seinem Fall. Und das Buch Prediger ist in sich das Zeugnis der Umkehr. Denn da beschreibt er ja, wie er eben im Unglauben gelebt hat und einen Zustand erreicht hat bis hin zur Verzweiflung am Leben. Aber er zeigt im Buch Prediger den Ausweg aus dieser Verzweiflung. Und darum haben wir ja das Buch Prediger mit dem Untertitel überschrieben, der Weg zur echten Freude.
Viele Bücher im Alten Testament haben Hinweise auf den Messias, auf den Leidenden und auch Auferstandenen, zum Beispiel Jesaja 53. Und in Lukas 24, 44 bis 46 finden wir auch Hinweise, dass die Schrift, sprich das Gesetz, die Prophetien und die Psalmen von den leidenden Messias und von den auferstandenen Messias sprechen. Finden wir im Buch Prediger auch solche Verse? Und ist zum Beispiel im Kapitel 4, die Verse 13 bis 15, auch eine solche Vorschattung?
Danke. Also, in Prediger 12, da schreibt Salomo in Vers 11, oder schon Vers 10, der Prediger suchte angenehme Worte zu finden. Und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Also damit macht er klar, dieses Buch, Prediger, ist Wort der Wahrheit. Das ist übrigens ein Ausdruck, den der Herr Jesus benutzt in Johannes 17 für das Wort Gottes. Dein Wort ist Wahrheit. Und hier Worte der Wahrheit. Und dann fügt er hinzu, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Nun macht er hier klar, es gibt nicht nur ihn als biblischen Autor, sondern es gibt noch andere Weisen. Und die haben eben auch Worte Gottes aufgeschrieben. Sie sind wie Treibstacheln. Damit ist gemeint der Rinderstachel, den man im Altertum verwendet hat, wenn Rinder zum Beispiel nicht aufstehen wollten auf der Weide, dann hat man sie leicht angetippt hinten mit dem spitzigen Rinderstachel und dann stehen sie auf. Ja, das geht dann ganz flott. Ich habe Erfahrung über, wie man Kühe wieder zurückbringt zum Melken. Und ich habe es ohne Rinderstachel gemacht, nur als kleiner Mann, so ein bisschen impulsiv den Kühen begegnen, da stehen sie sofort auf und gehen. Ja, also es braucht gar nicht viel. Aber das Wort Gottes ist wie Treibstacheln, die den Menschen eben aus der Behaglichkeit und der Faulheit aufschrecken, um zu erwachen und auf den Weg der Wahrheit zu gehen. Und sie sind eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Also das Wort Gottes, jeder Vers sitzt wie ein eingeschlagener Nagel. Und dann heißt es, sie sind gegeben von einem Hirten. Wir haben viele Bibelschreiber, aber nur einen Autor hinter den Bibelschreibern. Und das ist der Hirte. Und der Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Also hier haben wir einen ganz klaren Hinweis auf den Messias. Aber es gibt noch mehr. Wir werden noch bei den weiteren Folgen von Prediger in Kapitel 9, Vers 13 bis 16 diese kleine Geschichte anschauen von einer kleinen Stadt, die wurde von einem großen König belagert und umzingelt. Und in der Stadt war ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Und das ist ein Hinweis auf den Messias. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Und er ist Gottes Weisheit, 1. Korinther 1, Vers 30, ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber nachher wird gesagt, später hat man diesen Mann wieder vergessen. Und ich lese Vers 16 von Kapitel 9, da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft, aber die Weisheit des Armen wird verachtet. Und 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, das Wort vom Kreuz, das Wort der Rettung, ja, ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Also das ist ein Hinweis auf den Messias. Und dann haben wir natürlich auch Kapitel 4, das wurde ja erwähnt. Da geht es um einen alten, törichten König, der einen Nachfolger bekommt, und zwar einen armen, weisen Jüngling. Das ist Prediger 4, Vers 13 und folgende. Und da kann man sagen, in der Übertragung ist das auch ein versteckter Hinweis auf den Messias. Ja, also so haben wir doch einige Hinweise auf den Erlöser im Buch Prediger.
Ja, die nächste Frage, auch im Prediger 9. Es scheint, als wäre die Botschaft von Salomo, Hauptsache du genießt das Leben, nicht viel abmühen, nicht viel studieren. Das Leben besteht doch aus viel mehr.
Das wäre eine mangelhafte Zusammenfassung des Predigers. Es ist ja vielmehr so, dass der Prediger versucht hat, in irdischen Dingen, die der Schöpfer in die Natur hineingelegt hat, Freude zu finden und auch in sündigen weltlichen Dingen Freude und Erfüllung zu finden. Und seine Schlussfolgerung heißt, alles total sinnlos. Ein Haschen nach Wind, es bringt gar nichts. Aber er hat ja eine Umkehr erlebt und hat dann gesehen, aber die irdischen Dinge sind nicht zu verachten, die der Schöpfer uns gibt. Er will sie uns geben, aber wir müssen lernen, diese irdischen Freuden mit Bescheidenheit und Dank aus der Hand des Schöpfers nehmen. Und das ist die Botschaft von Prediger 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Also er sagt, die irdischen Gaben Gottes, die kann man nur wirklich mit Freude aufnehmen, so dass es auch eine Befriedigung ist, wenn wir es dankbar aus der Hand des Schöpfers nehmen und mit ihm Gemeinschaft pflegen. Also, das ist nicht einfach so ein bisschen, ja, das Essen genießen und das war dann das Christenleben, das Glaubensleben, sondern Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen nimmt ja so viel Zeit ein im Leben. Es macht ja einen großen Teil aus. Und das Familienleben spielt sich ja ganz besonders am Tisch ab. Darum ist es wichtig, dass man ja nicht diesen amerikanischen Stil übernimmt, wo der 16-Jährige kommt um 11.20 Uhr und macht sein Fastfood in der Mikrowellenanlage warm und dann 20 Minuten später kommt seine kleine Schwester und die kocht sich vielleicht noch ein bisschen was. Kein Familienleben. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass die Familie zusammen isst, zusammen spricht. Da muss man ja auch die Dinge aufrollen, wie war es in der Schule und gab es da Schwierigkeiten oder auch schöne Erfahrungen. Das gehört alles mit zum Essen. Und das wird hier gezeigt, dass eben die Dinge, die wir eigentlich täglich tun, dass wir das aus der Hand Gottes nehmen dürfen. Und das bringt Befriedigung. Und er sagt aber bei seiner Mühe, also das Buch Prediger sagt nicht, sei faul. Das könnte man fast ableiten aus der Frage. Sondern sei fleißig, aber auch nicht übertreiben. Nicht ein Workaholic werden. Das sind Leute, die krank sind, die haben das Gefühl, sie müssen nur arbeiten. Und das geht gar nicht. Und darum haben wir in diesem Buch gelesen, Kapitel 4, Vers 6, besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und ein Haschen nach Wind. Also einen Ausgleich zwischen Ruhe und fleißiger Arbeit.
In Prediger 12, Vers 13, da wird ja zusammengefasst, dass man Gott fürchten soll und seine Gebote halten. Jetzt ist es so, dass man sagt, ja, wir leben nicht im Alten Testament, wir leben ja im Neuen Testament und wir brauchen ja Gott nicht fürchten, Gott ist doch Liebe. Wie verbindet man die Verse 1. Johannes 4, Vers 18 damit?
Also es ist hier wichtig, das Wort Gott oder den Ausdruck Gott fürchten richtig zu verstehen. Das heißt nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht haben vor Gott. Seine Größe, Majestät vor Augen haben. Und das ist nicht etwas, was Angst machen muss, aber was einem mit tiefe Bewunderung und Achtung für Gott erfüllt. Gott ist nicht einfach so, was ein Kollege im Leben ist, sondern er ist der Höchste. Aber wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm und die muss gekennzeichnet sein durch tiefe Ehrfurcht. Und das ist sogar die Ausgangslage, um göttliche Weisheit zu bekommen. Denn Sprüche 1, Vers 7, der Schlüsselvers des Buches der Sprüche, sagt, dass die Furcht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und im Neuen Testament, zum Beispiel in den Briefen 1., 2. Timotheus und so weiter, auch anderswo, immer wieder wird über die Gottseligkeit gesprochen. Und was bedeutet eigentlich Gottseligkeit? Das ist ein Wort, das man heute nirgends mehr findet, auch nicht in der in der FAZ oder in der Schweiz in der NZZ. Und das sind schon ein bisschen gehobenere Blätter, aber die kennen das nicht mehr in ihrem Vokabular. Und darum muss man das immer wieder definieren. Das griechische Wort, das dahinter steckt, bedeutet Ehrfurcht haben vor Gott. Das ist also ein ganz großes Thema im Neuen Testament. Ehrfurcht vor Gott. Aber warum hat man jetzt in der Elberfelder das übersetzt mit Gottseligkeit? Wir wissen, was Trübseligkeit ist. Das ist ein Leben voller trüber Gedanken. Was ist Leutseligkeit? Das ist ein Leben, wo man ständig mit Leuten Kontakt haben muss. Und so gibt es noch weitere solche Ausdrücke. Und was ist Gottseligkeit? Das ist ein Leben erfüllt von Gott. Aber eben mit dem Grundgedanken, wobei eine Ehrfurcht gegenüber Gott besteht.
Vielen Dank. Es gibt eine frühere Übersetzung des Predigerbuches ins Aramäische, 6., 7. Jahrhundert nach Christus, die erklärende Zusätze enthält. Diese Zusätze zeigen, dass das Predigerbuch vom rabbinischen Judentum als prophetische Voraussicht auf die Geschichte Israels, Tempelzerstörung und Exil verstanden wird. Kann man diese Sichtweise biblisch nachweisen? Gibt es dafür tatsächlich Anhaltspunkte?
Salomo war der Erbauer des ersten Tempels. Und später wurde dieser Tempel zerstört. Warum? Weil Israel abgefallen ist, so wie Salomo selber von dem Herrn abgefallen ist. Und man kann also sagen, es ist nicht ein prophetisches Buch auf die Geschichte Israels, aber wir sehen Parallelen. Genauso wie Salomo eben sich vom Herrn entfernt hat, so hat sich eben auch Israel in seiner Geschichte von dem Herrn entfernt. Und genauso wie Salomo durch Gottes Gnade eine Umkehr erleben durfte, eine Wiederherstellung, so besagt die biblische Prophetie, dass Israel als Nation in der Endzeit eine Wiederherstellung erfahren wird.
Kapitel 6, Vers 2. Warum lässt Gott den Genuss des Reichtums nicht zu?
Ich lese gleich den Vers. Prediger 6, Vers 1 und 2. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf dem Menschen. Ein Mann, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt und der nichts für seine Seele entbehrt. Von allem, was er wünschen mag. Aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es. Das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Nun, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, dass solche Dinge geschehen können. Ein Grund kann sein, das, was der Herr Jesus in dem Gleichnis von dem reichen Kornbauer sagt in Lukas 12. Er hat durch Landwirtschaft großen Reichtum erworben, so viel, dass seine Scheunen nicht mehr den Ertrag aufnehmen konnten. Also, er baute neue Scheunen und dachte, und dann werde ich das Leben so richtig genießen im Reichtum. Und in der Nacht wird ihm gesagt, Tor, jetzt wird man deine Seele von dir fordern. Also, er hat großen Reichtum bekommen und plötzlich durch den unerwarteten Tod alles verloren und ein anderer hat es bekommen. Da war es gewissermaßen, war der Grund, weil er seine Gnadenzeit vorbeigehen ließ. Aber es gibt auch andere Gründe.
Frage zu Prediger 7, Vers 12. Im Schatten, wer Geld hat. Du hast positiv ausgelegt, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Wie ist diese Auslegung zu verstehen im Zusammenhang mit Geld? Parallel dazu Psalm 121, Vers 5. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand.
Also die Stelle spricht ja darüber, dass göttliche Weisheit etwas Wunderbares ist und ein einen Schatten darstellt. Das heißt, einen Schutz. Ja? So wie man von Schirm und Schutz spricht, spricht die Bibel da von dem Schatten. Und dann wird aber noch gesagt, und tatsächlich in der Auslegung habe ich dann dazu nichts gesagt. Und ich habe mir noch im Moment überlegt, soll ich? Aber man kann nicht alles behandeln. Und wenn wir jedes Wort erklären möchten, dann müssen wir noch ein paar Wochen anhängen. Aber der Gedanke ist der, im Schatten, wer Geld hat. Wir haben ja bereits gesehen in diesen Tagen, das Wort Gottes im Buch Prediger, aber auch in 1. Timotheus 6 ausdrücklich, sagt, dass die Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist und viel Leiden mit sich bringen kann. Aber nicht das Geld. Also das Geld ist an sich nicht etwas Böses, sondern der Umgang und das Verhältnis zum Geld kann böse sein. Und man kann mit Geld auch Not lindern. Und darum sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 17, wo er direkt die Reichen unter den Gläubigen anspricht, sie sollen nicht hochmütig sein, sie sollen nicht auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen und so weiter. Und dann sagt er, sie sollen mitteilsam sein. Also Geld auch dort einsetzen, wo sie sehen, da ist es gut und hilfreich. Und man kann Menschen in Not wirklich ein Schatten sein. Aber eben am richtigen Ort. Man kann das Geld auch am falschen Ort geben. Und übrigens, wenn man nach Afrika geht, dann muss man, wenn man zum ersten Mal nach Afrika geht, dann muss man den Rat von weisen Brüdern befolgen. Sonst macht man riesige Fehler. Weil man plötzlich denkt, oh, das braucht nur ein bisschen Geld, dann mache ich den glücklich und den auch und den auch. Die Afrikaner haben ein eigenes System und das funktioniert unter ihnen. Wenn jemand in einer Familie in Not kommt, das funktioniert. Das geht also über die Verwandtschaft. Und das System ist ganz anders als wie bei uns. Aber wenn wir mit unserer Art zu leben nach Afrika gehen und das dorthin bringen, dann verderben wir die Leute. Und schon manche gläubige Afrikaner wurden verdorben, weil man ihnen zu viel Geld zugesteckt hat. Da hilft man nicht. Aber am richtigen Ort ist das eine große Hilfe.
Ja, dann haben wir noch zwei Fragen. Und eine auch nochmal mit Geld bzw. Wohlstand. Da ist die Frage, was kann ich tun, wenn ich merke, dass der Wohlstand mich geistlich träge macht?
Das ist ja schon mal der beste Weg zur Besserung, nämlich Selbsterkenntnis. Also man muss ja zuerst mal sehen, da ist ein Problem. Und dann muss man sich fragen, ja, welches Verhältnis habe ich zum Wohlstand? Und wie ist es eigentlich, hat mich das faul gemacht? Also wo könnte ich mehr Zeit und Energie für die Sachen des Herrn und für die Gemeinde und für das Bibellesen und so weiter einsetzen? Und so muss man eben klar kritisch sehen, also bisher war mein Umgang mit diesem enormen Wohlstand, den wir hier haben, und im Prinzip alle, ich meine, man muss nur mal nach Indien gehen und sehen, wie Menschen dort im Elend leben. Das ist manchmal fast nicht zu ertragen, wenn man das sieht. Und man ist dann tief beeindruckt und kommt nach Hause und denkt, da wird alles anders und nach einer Woche hat man alles wieder vergessen. Ja, so ist das. Aber das hilft dann eben zu sehen, wir haben so einen großen Wohlstand und wir müssen eben da ein richtiges Verhältnis dazu bekommen. Und dabei hilft das Buch Prediger enorm. Weil hier wird gezeigt, wie man mit Mäßigung, Bescheidenheit und Dankbarkeit die Dinge eben aus der Hand des Herrn nimmt. Und das hilft uns, um uns nicht zu verlieren in all den guten Dingen, die wir im Überfluss haben.
Dann nochmal zurück zu Salomo. Und zwar hatte Salomo Depression. In Prediger 2, Vers 20, da schreibt er über die Verzweiflung, beziehungsweise über die Sinnlosigkeit. Und Prediger 9, Vers 3, besser ist es nicht zu leben. Und gibt es noch andere Beispiele von Gottesmännern mit Depression, Verzweiflung? Und welche Auswege gibt es aus dieser Lage?
Das Wort Depression ist ein Modewort. Und zwar sagen Leute so schnell, wenn sie ein bisschen traurig sind, ich bin depressiv. Und dabei ist Depression ist die Beschreibung eines Krankheitszustandes. Aber wenn man traurig ist, ist man nicht krank. Und man kann auch sehr, sehr traurig sein und ist immer noch nicht krank. Und darum hat in der Medizin auch die Definition, was Depression ist, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Ich mag mich noch erinnern, ich war ein bekannter Arzt, also aus meinem Bekanntenkreis, vor Jahren erklärt hat, also heute wird Depression so definiert, man ist 14 Tage, mindestens 14 Tage in einem Zustand, da kann man nicht mehr aufstehen und ist völlig gelähmt. Gut, die Definition ist nicht mehr aktuell. Heute kann man dem Hausarzt fragen, wie ist die Definition jetzt? Also, aber das wurde so definiert als Krankheitszustand. Und dann merkt jeder, also dann bin ich überhaupt nicht depressiv. Ich könnte noch zur Arbeit gehen und ich kann das und das machen, aber ich bin einfach ganz traurig. Und wir sehen im Buch Prediger, wie Salomo sagt, dass er zum Beispiel das Leben hasste. Prediger 2, Vers 17, da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und wir sehen da, und auch anderswo im Buch, wie Salomo an einen Punkt von Verzweiflung kam. Aber das muss nicht noch nicht krankhaft sein. Also wir müssen gar nicht unbedingt das Wort Depression brauchen, aber tiefe Trauer und Verzweiflung, das hat er erlebt. Und auch Elia nach diesem wunderbaren Erlebnis auf dem Karmel, der Gottesbeweis, Feuer vom Himmel und ganz Israel erkennt, dass der Herr der wahre Gott ist und dass Baal ein Nichts ist, dieser Blitz- und Regengott der Kananiter. Das war ja eine solche Erfahrung da oben und nachher wurde er verfolgt von Isabel und er flieht in die Wüste und liegt da unter dem Ginsterstrauch und sagt, er möchte sterben. Und dann sagt man, jetzt, Elia, er ist depressiv. Er war nicht krankhaft traurig. Das ist etwas ganz Normales, dass man im Leben so Höhepunkt erleben kann und kurz danach ist man ganz unten. Aber muss man nicht sagen, jetzt bin ich krank. Aber ich bin ganz, ganz traurig. Und natürlich, all diese Beispiele helfen auch solchen, die jetzt medizinisch krankhaft als depressiv eingestuft werden. Denn die Prinzipien bleiben ja die gleichen. Wie geht man um mit Traurigkeit und wie kann der Herr einen aus der Traurigkeit wieder herausführen? Und so haben wir also eben viele aktuelle Beispiele in der Bibel dafür. Und eines ist Salomo.
Vielen Dank. Dann noch eine persönliche Frage. Und zwar, welche Verse, welcher Abschnitt ist für dich im Predigerbuch persönlich wichtig?
Ja, wenn du sagst persönlich, dann ist es subjektiv. Und also für mich ist jetzt, vielleicht haben wir das gerade gemerkt, als ich das zitiert habe, Prediger 12, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Das ist für mich ein ganz wunderbarer Vers, der eben von einem guten Hirten spricht, der die ganze Bibel inspiriert hat. Und die Garantie ist, dass die Bibel 100% wahr ist. Aber zum Beispiel auch dieses Wort in Prediger 2, Vers 25 ist für mich so ein ganz besonderer Vers, denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Weil das ist ein Schlüssel für wahres Christenleben. Nicht wahr? Wir wissen ja, wir Gläubige, die zur Gemeinde gehören, zur Ekklesia, zum Leib Christi, von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir sind ein himmlisches Volk. Im Kontrast zu Israel, dem auserwählten irdischen Volk. Und das irdische Volk hatte ganz speziell irdische Verheißungen. Und die Gemeinde hat ganz speziell himmlische Verheißungen, wie das der Epheserbrief so wunderbar ausführt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Aber das bedeutet nicht, dass wir bodenständige Menschen sind, beziehungsweise sein sollten. Und darum spricht ja der Epheserbrief, der über die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern spricht, und ganz detailliert spricht über das Eheleben. Epheser 5, 22 bis 33. Und Eheleben ist nicht so etwas ganz Einfaches. Ja? Darum hat ja Wilder Smith zusammen mit seiner Frau ein Buch geschrieben, Kunst und Wissenschaft der Ehe. Ja, das ist Kunst und das muss ja auch gelernt sein und immer noch verbessert werden. Und Wissenschaft, das muss erkundet sein. Und das ist etwas, was mit den täglichen Umständen zu tun hat. Und dort wird auch gesprochen über das Verhältnis von Kindern zu Eltern. Das ist auch ganz, ganz irdisch. Und es wird dort gesprochen über das Verhältnis zu Arbeitgebern. Und dass man eben nicht nur dann arbeitet, wenn der Arbeitgeber gerade zuschaut. Nicht mit Augendienerei. Ja, ganz konkret. Also es wird gezeigt, ein himmlisches Volk, das aber wirklich hier auf der Erde lebt und eben täglich auch dafür sorgen muss, dass man genügend Geld hat, um zu essen und die Familie zu ernähren. Und dann sehen wir plötzlich, ach so, das Buch Prediger ist ganz wichtig. Es zeigt uns, wie man mit dem Irdischen umgeht in einer gottgemäßen Weise und das alles in dieses himmlische Leben mit einschließt und eben mit dem Herrn zusammen die ganz normalen Dinge des Lebens genießt.